selber habe viele, viele Jahre in diesem Krankenhaus gearbeitet und zuletzt eine Abteilung für Altersmedizin und Palliativmedizin geleitet und fast täglich Patientenverfügung in der Hand gehalten und mit den Angehörigen zusammen überlegt, wie sie zu deuten wären. Manchmal aber auch schmerzlich vermisst, wenn so gar keine Vorsorgevollmacht erteilt war. Und ich werde auch da Praxisbeispiele heute Abend einbringen, um zu verdeutlichen, wie wir gut vorsorgen können, was uns helfen kann. Denn die allermeisten Menschen sterben im Krankenhaus. Das ist also der Ort, wo sich dann erweist, ob eine Vorausverfügung sinnvoll verfasst wurde oder nicht. Der zweite Blickwinkel, aus dem heraus ich referiere, ist meine Mitarbeit im Netzwerk Christen Gesundheitswesen, also das Miteinander, wo wir uns ermutigen, christlichen Glauben einzubeziehen in die Arbeit mit unseren Patienten. Und auch das hat mich im Berufsalltag sehr, sehr befähigt, immer wieder zu schauen, wo kann Glaube als Ressource in schwierigen Entscheidungssituationen, was ist jetzt angemessen am Lebensende, wo kann dies mit einbezogen werden. Ich habe drei Schritte heute vor. Ich möchte uns die gesetzlichen Grundlagen nochmal vor Augen führen. Das ist ein bisschen trocken, aber ganz wichtig. Ich bringe dann Erfahrungsbeispiele aus der Klinik und eben auch Formularbeispiele für Patientenverfügung. Und dann möchte ich über eine christliche Perspektive nachdenken. Und am Ende gibt es eine kurze Take-Home-Message, weil wir uns meistens gar nicht so viel merken können, aber das sind die Dinge, die ich dann uns ganz besonders ans Herz legen möchte. Also zunächst einmal die Beobachtung, es ist sehr wahrscheinlich, dass viele von uns in eine Situation kommen, wo wir über das, was Ärztinnen und Ärzte oder andere Gesundheitsfachleute uns empfehlen, nicht mehr ausreichend selber entscheiden können. Das Lebensalter nimmt weiter zu und die Chance, zum Beispiel an einer Demenz zu erkranken, betrifft zurzeit, würde ich sagen, vielleicht jeden vierten und wird in Zukunft vielleicht jeden dritten betreffen, es sei denn, es wird noch eine wirksame Therapie entwickelt, von der wir noch entfernt sind. Aber viele Menschen sind im hohen Alter nicht mehr in der Lage, ausreichend über medizinische Maßnahmen selber zu entscheiden und spätestens dann stellt sich heraus, ob man sinnvoll Vorausverfügungen getroffen hat. Die kann man nämlich nur treffen zur Zeit in voller Geschäftsfähigkeit. Sobald mal eine Demenz eingetreten ist oder eine andere schwere Hirnerkrankung, die die Einbildungsfähigkeit unmöglich macht, können wir natürlich auch niemanden mehr bevollmächtigen. Wir haben alle paar Jahre juristische Änderungen. Die letzte war im Jahr 2023. Da ging es vor allen Dingen darum, das Betreuungsrecht zu reformieren. Ich sage dazu gleich noch ein bisschen was im Verlauf. Die Grundzüge aber der Thematik sind eigentlich dort gleich geblieben. Warum ist das Thema so wichtig? Die meisten unter uns sind ja auch Gesundheitsfachleute und wissen, dass wir nur handeln dürfen, wenn unser Patient einwilligt. Das heißt, idealerweise wird unser Patient auch sein Bewusstseinsklar und einwilligungsfähig sein, um über die Notwendigkeit einer Behandlung, über die Chancen und die Risiken sich mit uns zu verständigen. Und dann sind wir an die diesbezüglich geäußerte Willensbekundung des Patienten gebunden. Wenn wir noch so gute Argumente haben, zum Beispiel für eine Operation, der Patient sagt, nein, das möchte ich nicht, dann gilt selbstverständlich das, was der Patient sagt, wenn er einwilligungsfähig ist. Wenn er allerdings nicht ausreichend einwilligungsfähig ist, also die Tragweite und Bedeutung der empfohlenen medizinischen Maßnahme nicht abschätzen kann, zum Beispiel weil er bewusstlos oder verwirrt ist, dann braucht es eine andere rechtskräftige Entscheidungsgrundlage. Und da gibt es 5 Wege, die ich ganz kurz skizziere, wie wir als medizinisches Fachpersonal trotzdem versuchen können, zu helfen. Das erste ist relativ banal, aber auch unglaublich wichtig, dass nämlich in Situationen der unmittelbaren Lebensbedrohung wir handeln im Sinne des mutmaßlichen Willens der meisten Menschen, nämlich wir versuchen das Leben zu erhalten. Davon dürfen und müssen wir erstmal ausgehen, sodass, wenn eben jemanden bei Aldi an der Kasse zusammenbricht, bewusstlos, selbstverständlich alle Personen drumherum gehalten sind, zu versuchen, das Leben zu erhalten der Person. In einer zweiten Situation können wir aber, wenn es eben um Situationen geht, keiner Notfallsituation, sondern wo wir möglicherweise hineingeraten in eine Situation, wo wir medizinische Hilfe brauchen, für den Fall, dass wir uns selber nicht ausreichend dazu äußern können, dann können wir Vorausverfügung treffen. Und da ist der Oberbegriff Patientenverfügung am meisten im Munde, obwohl er nur das zweitwichtigste ist, wie ich erläutern werde. Also in einer Patientenverfügung, die muss schriftlich erteilt werden aus juristischen Gründen, kann ich konkrete Maßnahmen wünschen oder ablehnen für Situationen, meistens am Lebensende, wo ich selber nicht mehr Auskunft über meine Willensentscheidung verbal geben kann. Und an diese schriftlich geäußerten Vorstellungen sind Ärzte und medizinisches Fachpersonal gebunden, solange es eindeutig ist, dass die Vorausverfügung sich auf diese aktuelle Situation bezieht, solange es eine ärztliche Indikation gibt, also ein 85-Jähriger, der sagt, ich möchte bei Herzversagen eine Herztransplantation bekommen, der hat keine ärztliche Indikation dazu, das würde eben nicht befolgt werden. Solange das nicht gegen geltendes Recht verstößt, also ich kann in einer Patientenverfügung nicht aktive Sterbehilfe in Deutschland einfordern, und solange es keinen Anhalt dafür gibt, dass der Patient in der Zwischenzeit seine Meinung geändert hat. Und da wird schon deutlich, es macht Sinn, immer wieder neue Patientenverfügungen zu durchdenken und gegebenenfalls anzupassen. Typischerweise geht es in diesen Vorausverfügungen um Begrenzung medizinischer Maßnahmen. Allgemein keine lebensverlängernden Maßnahmen, keine künstliche Ernährung, keine maschinelle Beatmung. Und da ist schon ein erstes Konfliktfeld zu erkennen, je allgemeiner diese Begriffe gehalten sind, umso schwieriger ist es, dass es sich eindeutig auf die aktuelle Situation bezieht. Ich werde dazu noch Konkretes uns zeigen. Also Patientenverfügung schriftlich erfolgen, braucht kein Notar, braucht kein Rechtsanwalt, aber muss natürlich auffindbar sein und dann sich auf eine konkrete Situation beziehen. Das Dritte, und da werden wir unser Hauptaugenmerk heute Abend drauflegen, ist, dass man eine Vorsorgevollmacht erteilt, also ein oder mehrere Personen des besonderen Vertrauens benennt, die im Falle der eigenen Unfähigkeit zur Willensäußerung bevollmächtigt sind, mich zu vertreten. Das Erstaunliche und wie ich finde auch Gute ist, dass es im privatrechtlichen Raum erfolgen kann. Das braucht kein Notar, das braucht keine Behörde, aber es muss schriftlich niedergelegt sein, natürlich, damit die Kolleginnen und Kollegen in der Klinik auch etwas in den Händen halten und wissen, dass es wirklich so gemeint ist mit der eigenen Unterschrift. Das Ganze hat dann eine große Bedeutung. Es kann die entscheidende Hilfestellung sein in schwierigen Entscheidungsprozessen, wenn die Gesundheitssituation krisenhaft ist. Und das sage ich aus wirklich jahrzehntelanger Erfahrung, was wir Gesundheitsfachleute am Krankenbett vor allen Dingen brauchen. Mehr noch als Schriftformulare, das sind nahestehende Menschen, die bereit sind, Verantwortung mit zu übernehmen. Die sagen, ich kenne meine Mutter, ich kenne meinen Onkel, ich kenne meine Ehefrau, ich weiß, wie sie in dieser Situation entscheiden würde, ich kann das auch begründen und ich bin bereit, mit den Ärzten eine Entscheidung im Sinne der kranken Person zu fällen. Und das ist in der Tat etwas, was schon Ansprüche an die Auswahl der bevollmächtigten Person stellt, dass sie psychisch genug belastbar sind, dass sie mich genug kennen, dass sie ein gewisses Grad von Durchsetzungsvermögen haben. Wir sollten uns das überlegen, nicht vorschnell, aber auch nicht zu zögerlich sein. Ich nenne es gern so, unser Leben sollte es wert sein, dass wir uns gerade in den schwächsten Momenten auf Menschen verlassen dürfen, die ihre Fürsorge zugesagt haben. Wir sind das wert, dass andere für uns einstehen, gerade dann, wenn wir Hilfe brauchen. Ja, und dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, wenn jetzt keine Vorsorgevollmacht erstellt würde, wenn keine Patientenverfügung schriftlich besteht, dann gibt es die Möglichkeit, dass das Amtsgericht eine gesetzliche Betreuung einrichtet. Das ist immer mal wieder nötig, wenn wir in der Klinik solche Situationen haben. Schwerer Schlaganfall, ein Mensch hat die Sprache verloren, kann nicht mehr schlucken. Wir müssen eine Ernährungssonde legen, müssen entscheiden, ob weiter lebenshaltende Maßnahmen durchgeführt werden sollen und es ist keine Vertrauensperson benannt, dann müssen wir als Ärzte an das Amtsgericht und Betreuungsgericht herantreten und dort wird dann ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt. Das ist häufig auch eine juristische Person, ein Rechtsanwalt zum Beispiel. Wir haben leider nicht so viele Ehrenamtliche in Betreuungsbüros, wie es wünschenswert wäre. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass dann am anderen Ende des Telefons oder des Faxgerätes eher die Einstellung zu spüren war, da schicken Sie mal rüber, Doktor, ich unterschreibe Ihnen das. Aber das, worum es eigentlich geht, herauszufinden, was ist das für ein Mensch, der jetzt mein Patient ja, als Patient anvertraut ist, dazu waren gesetzliche Betreuer bisher in meinem Erfahrungshorizont häufig leider nicht so zu gewinnen. Das ist mit der neuen Gesetzgebung verändert worden. Betreuungspersonen sind verpflichtet, Patienten aufzusuchen, eine persönliche Beziehung aufzubauen und herauszufinden, was entspricht dem Wunsch meines Patienten oder meines zu Betreuenden, was natürlich sehr schwierig ist, wenn diese Person nicht mehr reden kann. Also das Ganze ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist sehr schade, wenn wir nicht die Chance nutzen, vorher eine Vorsorgevollmacht auszustellen und in eigener Verantwortung Personen zu benennen, die dann auch nicht dem Amtsgericht gegenüber Rechenschaft ablegen müssen, sondern lediglich ihrer Verbundenheit mir als Patient gegenüber. Ja, das habe ich hier eben schon gesagt. Also die Qualität der rechtlichen Betreuung sind jetzt seit 2 Jahren von Rechts wegen her als verbessert angefragt. Das Ganze wird vom Amtsgericht überwacht. Meine Frau und ich haben gesagt, Gerichte haben eine wichtige Arbeit in unserem Land, aber die Frage, was mit mir einmal werden soll oder mit mir in so einer Situation, das möchten wir eigentlich selber ohne Amtsgericht entscheiden. Auch das ein Argument, frühzeitig eine Vorsorgevollmacht auszustellen im privaten Bereich. Ja, und da wir so viele erschrockene Eheleute hatten und auch immer noch haben, die sagen, wieso kann ich nicht für meinen Ehepartner entscheiden? Ich kenne ihn doch, wenn es um solche Fragen am Lebensende geht, wo er oder sie sich nicht mehr äußern kann. Ohne Vorsorgevollmacht ist das bisher nicht möglich gewesen. Seit 2 Jahren gibt es im neuen Betreuungsrecht das sogenannte Notvertretungsrecht für Eheleute. Dort können bis zu einem halben Jahr der Ehepartner ausschließlich in Angelegenheiten der Gesundheitssorge mit dem behandelnden Arzt zusammen Entscheidungen eben treffen. Auch da wird das Amtsgericht mit ein Auge drauf haben. Auch das ist ein bisschen kompliziert und das Beste ist, dass man es nicht nötig hat, weil zum Beispiel in einer Ehe man sich gegenseitig eine Vorsorgevollmacht ausgestellt hat. Das sind die gesetzlichen Grundlagen. Das ist ein schneller Ritt durch gewesen. Da gibt es ganz viele Feinbestimmungen. Wir können in der Diskussion noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, aber mir ist eigentlich wichtig, den inneren Sinngehalt des Ganzen uns an Erfahrungsbeispielen deutlich zu bringen und deshalb jetzt der zweite Teil, ärztliche Erfahrung und Patientenbeispiele. Zu mir kommt auf Station der 90-jährige Herr D. Er kommt zur altersmedizinischen Frührehabilitation. Er ist zu Hause gestürzt, hat sich dabei eine Hirnblutung zugezogen mit einer Folge einer Halbseitenlähmung, hat eine schwere Schluckstörung und epileptische Krampfanfälle. In der Neurochirurgie ist eine Entlastungsoperation der Hirnblutung durchgeführt worden. Er ist dann zu uns verlegt worden in der Hoffnung auf eine Rehabilitationsmöglichkeit. Er ist anhaltend verwirrt. Er ist nicht einwilligungsfähig oder geschäftsfähig. Er braucht, um auch die Medikamente zum Beispiel gegen die epileptischen Anfälle zu bekommen, eine Ernährungssonde, die nur kurzzeitig über die Nase gelegt werden kann, die wesentlich medizinisch sinnvoller durch die Bauchdecke zugeführt wird, dafür die Abkürzung PEG, perkutane endoskopische Gastrostomie. Der Sohn bringt neben einer Vorsorgevollmacht auch eine Patientenverfügung mit. Und das ist eine, wie wir sie ganz häufig im Internet finden. Ich habe hier rot gemarkert, welche Begriffe besonders auffallen. Ich versichere, hat hier der Patient geschrieben, dass ich im Fall eines unheilbaren Leidens nicht mit künstlichen Mitteln am Leben erhalten werden will. Sofern keine vernünftige Aussicht auf meine Gesundung von körperlicher oder geistiger Krankheit oder von einer Schädigung besteht, von der angenommen werden muss, dass sie mir schweres Leiden verursachen oder mir bewusstes Existieren unmöglich werden lässt, fordere ich, dass man mich sterben lässt und mich nicht durch künstliche Mittel am Leben erhält.
So gut.
Das ist doch gut, sagt einer von Ihnen. Und das ist für mich als Arzt ein Zeichen, da hat sich jemand zu Zeiten seiner Geschäftsfähigkeit, davon gehe ich erstmal aus, oder Unterschriftsfähigkeit auseinandergesetzt mit der Thematik. Ich bin mir als Arzt aber nicht darüber im Klaren, was diese Person mit unheilbarem Leiden meint, denn in der Regel sind auch viele andere Erkrankungen nicht heilbar, sondern sie sind linderbar, gerade die vielen chronischen Erkrankungen, die wir haben. Was meint er mit einer vernünftigen Aussicht auf Gesundung, was im hohen Alter beim 90-Jährigen sehr interpretiert werden muss? Was bedeutet für ihn schweres Leiden? Und welche künstlichen Mittel würde er akzeptieren und welche nicht? Was machen wir mit dieser Situation? Der Patient ist tatsächlich in der Lage zu kommunizieren. Er ist zwar verwirrt, aber er gibt uns zu verstehen auf direkte Frage, dass er durchaus weiter leben will und so weiter, das irgendwie zu verstehen scheint, auch mit Hilfe eines Schlauches durch die Bauchdecke. Der Sohn allerdings sagt, hier steht's doch schwarz auf weiß, das ist doch schweres Leiden, das sind doch künstliche Mittel, ich lehne eine PEG ab. Verstehen wir jetzt als Team, Pflegende, Therapeuten, Ärzte, Seelsorgende, was ist denn jetzt richtig? Wir haben das gemacht, was man immer machen sollte, nicht nur in solchen Situationen, aber besonders hier wiederholte Gespräche. Und hier war ganz besonders wichtig, dass wir mit dem Sohn zusammen seinen Vater nochmal gefragt haben, Herr D., Sie sind schwer erkrankt, möchten Sie weiterleben, möchten Sie, dass wir Ihnen einen Schlauch durch den Magen, durch die Bauchdecke in den Magen legen, damit Sie Tabletten nehmen können und leben können. Und in dieser Situation interpretiert der Sohn die Patientenverfügung anders und nimmt wahr, sein Vater möchte leben. Für ihn ist dieses Leiden gar nicht so schwer, dass er künstliche Mittel ablehnen würde. Solche Situationen sind immer Gratwanderungen. Deshalb braucht es häufig auch Zeit und wiederholte Gespräche. Hier ist es so, dass unser Patient die Ernährungssonde eingelegt bekommt, was gelungen ist. Und er macht Fortschritt in der Rehabilitation. Wir können ihn nach Hause entlassen. Er wohnt auf dem gleichen Gelände wie die Familie seiner Kinder. Er ist weiterhin natürlich pflegerisch betreuungspflichtig und braucht Rehabilitation, aber insgesamt doch für alle Beteiligten ein positiver Verlauf. Nur die Patientenverfügung zu sehen, hilft uns wenig weiter. Vorsorgebevollmächtigte Angehörige, die sagen, ich schaue mit hin, ich stelle mich dieser Frage, ich gehe einen Weg mit. Und dann versuche ich rauszukriegen, was ist im mutmaßlichen Willen meines Angehörigen. Das war hier die entscheidende Lösung. Und nun kommt hier ein zweites Patientenbeispiel, das liest sich ganz ähnlich. Die 87-jährige Frau K. kommt auch zur geriatrischen Frührehabilitation. Sie ist auch gestürzt. Sie hat auch eine Hirnblutung, sie hat auch eine Halbseitenlähmung, sie hat auch Krampfanfälle. Ein wichtiger Unterschied, sie hat viele Jahre früher einen Schlaganfall mal gehabt mit einer Teillähmung der Körperhälfte. Hier ist es juristisch komplizierter, denn es gibt keine Vorsorgevollmacht und auch keine Patientenverfügung. Sie ist stark eingeschränkt in der medizinischen Prognose, sie ist eingetrübt im Bewusstsein, aber sie ist nicht sterbend. Sollen wir lebenserhaltende Maßnahmen fortsetzen, wie zum Beispiel die intravenöse Ernährung? Und auch hier ist wieder das entscheidende Gespräch zwischen Behandlungsteam und Angehörigen, die es Gott sei Dank hier gibt. Es gibt zwei Nichten. Und da sind mehrere Gespräche nötig, auch weil wir nichts Schriftliches in den Händen haben. Aber als Team und für mich als verantwortlicher Arzt wird es glaubhaft, dass die Nichten die Lebensgrundeinstellung kennen der Patientin. Und dass wir so etwas wie einen mutmaßlichen Willen tatsächlich herausfinden. Denn es gab nach dem ersten Schlaganfall wiederholte Gespräche damals, wo unsere Patientin sagte, wenn ich nochmal einen Schlaganfall kriege, nochmal mit einer Halbseitenlähmung und starke Einschränkung, dann möchte ich bitte, dass ihr mich sterben lasst. Und sie hatten auch relativ kurze Zeit vor dieser aktuellen Hirnblutung nochmal ein Gespräch darüber geführt. Für mich bleibt natürlich die Frage, liebe Familie, warum habt ihr das nicht schriftlich gefasst? Aber für uns war es so, und der Gesetzgeber lässt diese Möglichkeit bewusst zu, dass wir den mutmaßlichen Willen der Patienten ausreichend klar vor uns hatten und gemeinsam mit den Angehörigen als Team entschieden haben, hier wird palliativmedizinisch behandelt, pflegerisch, seelsorgerlich und unsere Patientin ist dann nach wenigen Tagen friedlich verstorben. Was wäre gewesen, wenn wir eine Patientenverfügung gefunden hätten? Ich habe hier mal das zweithäufigste Beispiel aus meiner Erfahrung aus dem Internet mitgebracht. Wie viel hätte es uns eigentlich geholfen? Hier kann man zum Beispiel lesen, und manche von Ihnen haben vielleicht so eine Patientenverfügung, lebenserhaltende Maßnahmen sollen unterbleiben, wenn ich mich nach ärztlicher Prognose aller Wahrscheinlichkeit nach im unabwendbaren, unmittelbaren Sterbeprozess befinde. Wenn ich sowas lese, dann frage ich mich immer als Arzt, wer hat das eigentlich formuliert? Das waren sicherlich Juristen, denn wir Ärzte würden sagen, wenn ein Mensch in einem unabwendbaren, unmittelbaren Sterbeprozess ist, dann kann ich keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr durchführen, weil das Ganze ja unabwendbar ist. Ich kann getrost damit leben, wenn man so etwas weglässt hier, weil es mir als Arzt nicht weiterhilft. Dann gibt es hier den zweiten Absatz, wenn ich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit bin. Was ist das Endstadium? Das ist heutzutage gar nicht so leicht zu sagen. Wir haben hervorragende Möglichkeiten auf der onkologischen Behandlung bei Tumorerkrankungen. Viele definieren es recht unterschiedlich für sich. Zumindest bedarf es einer Interpretation. Oder Punkt 3, wenn zwei Fachärzte unabhängig voneinander bestätigen, dass aufgrund einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsicht zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, unwiederbringlich erloschen ist. Mit anderen Menschen in Kontakt treten können wir, solange wir leben, und sei es auch im Wachkoma über die Atmung, über den Pulsschlag. Also auch hier ist wieder mein Eindruck, das haben Juristen formuliert, aber nicht Menschen, die im Krankenhaus häufiger in solchen Phasen Patienten begleiten. Ja, und das vierte ist ein ähnlicher Punkt. Lebenserhaltende Maßnahmen sollen unterbleiben, wenn ich infolge einer Demenzerkrankung zum Beispiel nicht mehr Nahrung, Flüssigkeit selbst zu mir nehmen kann oder auch nicht mit Hilfe Dritter. Dann müssen wir sagen, aus geriatrischer Sicht ist es sogar ein Kunstfehler, wenn wir hier versuchen, eine Ernährungssonde einzupflanzen, weil dies ein Zeichen ist, dass das Lebensende bevorsteht. Da gibt es eine gute Studienlage zu. Also ich möchte gar nicht zu sehr hier in Details gehen, aber Sie vor einer scheinbaren Sicherheit bewahren. Ich habe doch eine Patientenverfügung ausgefüllt, vom Notar auch noch unterschreiben lassen mit. Und jetzt ist doch alles geregelt. Häufig ist es eben nicht geregelt, sondern es muss viel interpretiert werden. Und dazu brauchen wir Menschen, die bevollmächtigt sind und die unser Vertrauen haben. Und jetzt noch etwas zur Ehrenrettung meines Berufsstandes. Nicht damit wir das Kleingedruckte lesen, aber seit Jahrzehnten haben wir Ärzte, auch zusammen mit der Bundesärztekammer, uns Gedanken gemacht, wie ist eine gute ärztliche Sterbebegleitung. Juristen haben daraus Konsequenzen gezogen, aber bei vielen und auch, wie ich persönlich sagen muss, auch bei jungen Kolleginnen und Kollegen, entdecke ich eine gute Sensibilität, Schwerstkranke und Sterbende zu begleiten. Da möchte ich für Vertrauen werben. Ich glaube, man kann dort gut ins Gespräch gehen. Ich fasse einmal zusammen diesen Teil. Verantwortungsübernahme durch vertrauenswürdige und frühzeitig bevollmächtigte Angehörige ist durch nichts zu ersetzen, auch nicht durch eine noch so, in Klammern, in Tüttelchen ausgefeilte Patientenverfügung. Ab dem 18. Lebensjahr ist die Erteilung einer Vorsorgevollmacht an eine geeignete Person sinnvoll, möglichst mit Gesprächen über die eigene Wertevorstellung zu leben, leiden und sterben. Ich habe das große Glück, 5 Kinder zu haben, die alle um das 18. Lebensjahr herum eine Broschüre von mir geschenkt bekommen haben, der Hamburger Behörde, ich sorge vor, und wir waren im Gespräch miteinander und sind es seitdem auch immer wieder über die Frage, was denkt ihr über euer eigenes Lebensende? Sie haben uns als Eltern bevollmächtigt, wir haben als Eltern uns gegenseitig bevollmächtigt, unseren ältesten Sohn. Wir sind in unserer Familie relativ offen in dieser Thematik unterwegs. Und es war uns als Eltern ein ganz wichtiges Anliegen, das im 18. Lebensjahr zu verankern, weil ein Verkehrsunfall oder eine Hirnblutung, diese zwar seltenen, aber leider sehr tragischen Ereignisse, können jeden Menschen ab dem 18. Lebensjahr treffen. Und es ist zu traurig, wenn wir dann zum Beispiel als Eltern ansehen müssen, wir haben kein Fürsorgerecht mehr. Und dann kommt das Amtsgericht und das alles, was ich schon beschrieben habe. Deshalb mein ganz starkes Plädoyer für alle, die über 18 sind heute Abend. Bitte nehmen Sie den Abend zum Anlass, eine Vorsorgevollmacht auszustellen. Und hier bringe ich mal ein Textbeispiel aus der Hamburger Broschüre Ich sorge vor. Das kann man einfach googeln, bei Google eingeben, Ich sorge vor Hamburg, und dann kriegt man die 78 Seiten als Download-PDF angeboten. Und da ist zum Beispiel auf Seite 32 bis Seite 34 eine Vorsorgevollmacht, die der aktuellen juristischen Rechtslage entspricht. Ich habe auch nochmal die Paragraphen angepasst, die sich auch mal wieder verändert hatten. Also da heißt es, und das macht ganz viel Sinn, sich an diese Formulierung zu halten. Dort wird eben die Vollmacht erteilt in allen Angelegenheiten vollen Umfanges, in denen eine Vertretung rechtlich zulässig ist. Sie ist sofort wirksam und sie bleibt es im Falle der etwaigen Geschäftsunfähigkeit und soll mit dem Tod nicht erlöschen. Und sie erstreckt sich auch auf alle Angelegenheiten der Gesundheitssorge. So etwas muss in einer Vollmacht drinstehen. Die Ärzte werden von der Schweigepflicht entbunden. Ich gehe hier etwas schneller durch, weil sich das jeder selber lesen kann. Und das ist wichtig, sie gilt auch für risikoreiche Eingriffe und auch wenn die Gefahr ist, dass jemand stirbt, ob möglicherweise durch einen Eingriff oder durch das Unterlassen des Eingriffes. Also hier ist wirklich zusammen mit dem behandelnden Ärzten die Verantwortung in die Hände meines Bevollmächtigten gelegt. Deshalb hoher Verantwortungsgrad, deshalb bitte frühzeitig schauen, wer kann diese Vertrauensperson sein. Ja, dann gibt es ein paar spezielle Situationen, wie freiheitsentziehende Maßnahmen, da muss das Amtsgericht mit dazu, aber der Vorsorgevollmächtigte muss auch mit einwilligen. Er kann Untervollmachten erteilen, wenn er selber verhindert ist, allerdings nicht in Angelegenheiten, wo ich ihm als Person etwas konkret übertragen habe. Das müsste ich aber auch schriftlich dann nochmal fassen. Ich kann jederzeit die Vollmacht widerrufen, dann muss mir die Person das Original zurückgeben, denn rechtswirksam ist nur das Original mit der Originalunterschrift. Eine Kopie im engen Sinne ist nicht rechtswirksam. Ich weiß, dass in Kliniken immer auch mal anders läuft, aber es gehört zur rechtlich korrekten Handhabe, dass die Person das Original mitbringt, ihren Personalausweis und dass dann auf einer Kopie in der Krankenakte dokumentiert wird, dass das Original und der Personalausweis vorgelegen haben. Also dies zum Thema Vorsorgevollmacht ausstellen und mein Votum ist, es lieber machen mit einer Person, selbst wenn ich mir nicht ganz sicher bin, als es jahrelang vor sich herschieben und dann kommt eine Situation und ich sage, oh, warum habe ich es nur nicht gemacht? Ändern können wir es immer noch, aber es gar nicht zu machen, das ist unglücklich. Hm. Wenn wir dann älter werden, dann festigen sich Wertevorstände im Leben. Ich habe ja gerade in der Klinik sehr, sehr viel mit hochaltrigen Menschen gearbeitet und eine Standardfrage in den ersten Begegnungen war, haben Sie eine Vorsorgevollmacht, haben Sie eine Patientenverfügung? Möchten Sie, dass wir Sie auf die Intensivstation verlegen, falls es Ihnen überraschenderweise sehr schlecht gehen sollte? Zur dritten Frage waren die Patienten dann sehr am Überlegen und sagten, das habe ich doch aufgeschrieben, ich weiß es nicht, was ich aufgeschrieben habe. Und da waren die Ärzte dann schon immer etwas ratlos, weil wir sagten, bitte schreibt das auf, was euch wichtig ist. Denn wir wollen ja jetzt wissen, was ist die Willensbildung in der Situation, wo wir noch reden können mit einer Person. Aber da sind ganz viele Menschen im hochaltrigen Alter, die sagen, bitte nicht mehr Beatmungsgerät, bitte nicht mehr Blutwäsche, macht hier auf Station alles, was gut ist. Und das ist dann etwas, was dann sehr rasch und gut erkennbar zu den Akten genommen wird. Also je älter ein Mensch wird, umso eher macht es Sinn, etwas auch in einer Patientenverfügung niederzulegen. Zum Beispiel, ich möchte keine maschinelle Beatmungsbehandlung. Oder aber, wenn wir eine konkrete Erkrankung haben mit einem absehbaren Krankheitsverlauf, zum Beispiel eine fortschreitende neurologische Erkrankung, wie eine amyotrophe Lateralsklerose, wo am Ende meistens ein Atemversagen steht und man sich frühzeitig Gedanken machen soll, ob eine Beatmungstherapie durchgeführt werden soll. Und da wird schon deutlich, so etwas macht ganz viel Sinn, mit behandelnden Gesundheitsfachleuten zu besprechen. Das macht meistens noch nicht Sinn, mit dem 18. Lebensjahr gleich loszulegen. Das sind Entscheidungen, die reifen im Laufe des Lebens. Ich selber habe eine Patientenverfügung, die ich am Ende zeigen werde, nicht damit sie jeder übernimmt, sondern einfach um deutlich zu machen, wie ich so im Laufe des Lebens unterwegs bin mit der Thematik. Warum sind Patientenverfügungen so herausfordernd? Sie sind ja nur gültig, wenn sie sich auf die konkrete aktuelle Situation beziehen und auf die Maßnahmen, die dort Ärzte für indiziert halten. Hier habe ich mal einige Abstufungen aufgeschrieben, wo wir medizinische Maßnahmen begrenzen können in schwersten Erkrankungssituationen. Bei jungen Menschen werden wir immer dazu neigen, die Maximaltherapie zu empfehlen, also wiederzubeleben oder Organtransplantation. Mhm. Im fortgeschrittenen Alter wird es schon so sein, dass viele Patienten sagen, viele alte Menschen, bitte nicht wiederbeleben. Lasst mich gehen, wenn denn das Herz stillsteht. Aber, falls Sie eine Lungenentzündung bekommen, so wenige Tage Beatmungstherapie auf der Intensivstation, ach, das würde ich schon gerne probieren wollen. Das kann so eine Entscheidung sein, die man einträgt in einer Patientenverfügung. Oder andere sagen, Intensivstation nicht mehr, aber kleinere Operation, ja, das wäre noch in Ordnung. Oder Menschen sagen, Antibiotika ja noch, aber ich möchte keine Überwachung auf der Intensivstation. Oder ich möchte keine Bluttransfusion mehr haben, aber ich möchte noch ernährt werden, auch über jedenfalls eine Ernährungssonde. Und was, wozu wir immer verpflichtet sind zu tun, das ist die Palliativbetreuung, also die Linderung von Schmerzen, die gute Pflege, die seelsorgliche Begleitung. Da ändert auch eine Patientenverfügung nichts dran, das steht jedem Menschen zu und auch dem ärztlichen Ethos. Ich zeige diese kleine Abbildung deutlich zu machen, wir können es in der Regel nicht bis ins Detail vorausformulieren, was in einer Patientenverfügung dann zur Umsetzung kommen soll. Deshalb braucht es so fast zwingend bevollmächtigte Personen, die mit hinschauen, die mit überlegen, die mit auf dem Weg sind. Wenn wir heute unsere Angehörigen oder wir vielleicht selber im Alter in ein Pflegeheim gehen, dann wird es dort etwas an uns herangetragen werden, was Advanced Care Planning heißt. Auch das hat der Gesetzgeber vor ein paar Jahren auf den Weg gebracht, weil es leider so häufig im Pflegeheim unklar ist, sollen wir denn den Notarzt rufen oder sollen wir den kassenärztlichen Arzt rufen oder was sollen wir denn machen, wenn es Frau Meier schlechter geht. Und in diesen Gesprächen mit einer geschulten Kraft der Pflegeeinrichtung wird geklärt, wie in so einem einfachen Ampelsystem, was wünschen Sie, Frau Meier, wenn es Ihnen schlecht geht? Soll die Maximaltherapie gemacht werden oder Krankenhauseinweisung? Ja, und Notarzt rufen, aber keine Wiederbelebung oder aber Notarzt rufen, aber keine invasive, also maschinelle Beatmungstherapie oder nicht den Notarzt anrufen, sondern vielleicht nur den Hausarzt oder Palliativarzt, wenn der schon eingeschaltet ist. Das wäre dann die letzte Stufe, in der Pflegeeinrichtung bleiben und ausschließlich lindernde Maßnahmen. So ein einfaches Ampelsystem ist oft sehr hilfreich, muss natürlich unterschrieben sein, auch begründet. Und das lege ich hochaltrigen Menschen sehr ans Herz. Es gibt die sogenannte grüne Dose, die man kaufen kann für ein paar Euro im Internet bestellen. Da sind solche Formulare und Vordrucke drin. Die wird in den Kühlschrank gestellt, da ist das dann immer zu finden. Ein Plakat am Kühlschrank zeigt, dass dort es aufbewahrt ist, sodass das Notarztteam das auch finden kann. In der Pflegeeinrichtung sollte es allerdings in den Unterlagen natürlich auch drin sein. Ja, es ist ein umfassendes Thema. Der letzte Teil, die christliche Perspektive, eine christliche Perspektive, denn es gibt natürlich mehrere christliche Perspektiven dazu, aber das ist das Besondere, was wir hier als Christen im Gesundheitswesen gerne mit einbringen. Auch wieder ein Beispiel aus meiner Klinik. Der 83-jährige Herr K. kommt zur Frührehabilitation, hat eine Herzleistungsschwäche, hat eine fortgeschrittene Altersgebrechlichkeit, auch eine moderate Hirnleistungsstörung. Sein Zustand verschlechtert sich. Er kriegt eine Lungenentzündung und wir müssen entscheiden, ob er auf die Intensivstation verlegt wird. Die Schwiegertochter ist bevollmächtigt, sie ist Ärztin, aber die Entscheidung fällt ihr ganz schwer. Was ist jetzt angemessen? Der Patient selber kann den Überlegungen nicht richtig folgen. Er ist nicht ausreichend einwilligungsfähig, aber spannend ist, er sagt, wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus. Das wäre gut. Und wenn ich noch weiterleben könnte, wäre es auch gut. Entscheidet ruhig, wie ihr es für richtig haltet. Dies entlastet die Familie, den christlichen Glauben mit ihm teilt. Ich war bei diesem Gespräch dabei, ich fand es anrührend. Und es war auch für mich eine große Hilfe. Dieses Vertrauen, ich bin bereit zu sterben, ich bin bereit zu gehen, ich werde bei Jesus sein. Und aber wenn ihr den Eindruck habt, da ist noch Lebensspanne zu leben, entscheidet auch in diese Richtung. Wir haben einfach zusammen überlegt und wir haben gesagt, es könnte gut sein, einen zeitbegrenzten Therapieversuch auf der Intensivstation zu machen, mit Unterstützung ohne eingreifende Beatmungstherapie. Ich habe unseren Patienten dort besucht, er war wach, er war sehr schwach. Wir konnten miteinander beten, ich konnte ihn segnen im Namen Jesu, habe die Seelsorgenbegleitung gebeten, aber nach wenigen Stunden ist Herr K. schon friedlich verstorben. Es war für alle sehr bewegend. Natürlich kann man sich fragen, war denn das noch nötig mit der Intensivstation? Und doch lag über dem Ganzen so dieses, da ist jemand im Vertrauen auf Gott heimgegangen. Wo dies möglich ist, kommt eine neue Dimension mit hinein, in diese ganze Thematik. Es gibt so viele wunderbare Äußerungen, gerade im Neuen Testament, zu diesem Heimgehen. Hier im Johannesevangelium ist von Jesus überliefert, wie er das beschreibt. Euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin, einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ein wunderbares Bild. Gott bereitet eine Wohnung vor. Wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus, sagte unser alter Herr. Das wäre gut. Und ich bin auch noch bereit zu leben. Also diese Gelassenheit, die kommt nicht innerhalb von einem halben Jahr. Ich glaube, die kann ein Geschenk sein, was im Laufe eines Lebens wächst, wenn wir an Gottes Hand uns aufgemacht haben. Sound, der evangelische Theologe, hat das ganz schön ausgedrückt, finde ich. Dieses Geheimnis um diese ganze Thematik, die wir ja auch mit der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung berühren. Der Tod ist kein hoffnungsloser Fall. Wohin Gott durch den Tod uns führt, bleibt ein Geheimnis, schreibt er. Mit einem Geheimnis aber kann man leben, wenn man Vertrauen hat. Über ein Geheimnis kann man auch nachdenken und spekulieren, aber man kann es nicht enträtseln, wie den Mordfall in einem Kriminalroman. Der Tod für uns aus einem menschlichen Rätsel zu einem göttlichen Geheimnis wird, dann sind wir ein Stück weiter. Dann haben wir überhaupt die letzte uns mögliche Stufe menschlicher Lebensweisheit erreicht und können das Zeitliche sehen. Ich finde das sehr schön ausgedrückt. Es bleibt trotz aller Gespräche mit Vorsorgebevollmächtigten, trotz Patientenverfügung, es wird immer etwas Geheimnisvolles bleiben. Immer etwas, wo wir auch mit einem gewissen Zittern oder Zagen sagen, wir haben uns jetzt dafür entschieden, wir glauben, das ist richtig, wir glauben, das ist im Willen der anvertrauten Person. Und trotzdem können wir nicht alles durchleuchten, wie mit dem Röntgenapparat. Ich glaube, der christliche Glaube lädt uns dazu ein. Und was man braucht, das hat hier ein Zart schön beschrieben, Vertrauen. Ein persönliches Wort. Ich vertraue drauf, für mich persönlich in diesen Geist eingeben zu dürfen. Und meine Familie weiß darum und ist Teil dessen und gestaltet dies mit. In dem Sinne zugehen auf das Lebensende ist nichts für Eremiten. Es ist etwas, wo sich die Fürsorge der liebsten Menschen und das Vertrauen auf die Fürsorge Gottes durchdringen. Das ist etwas, was wir gemeinsam gestalten. Und wir tragen auch gemeinsam Verantwortung. Und das geht ab dem 18. Lebensjahr los. Wir haben das diskutiert im Familienkreis. Was sollte geschehen, wenn zum Beispiel ich im Wachkoma liege? Oder sonst eine schwere Hirnschädigung habe. Und wir sind da miteinander auf dem Weg. Wir haben so gefunden, es gibt im Kirchenjahr besondere Anlässe, wo das uns noch leichter fällt, zum Beispiel um Ostern herum, wenn wir da als Familie zusammen sind. Manche nehmen die Zeit um den Ewigkeitssonntag herum. Also auch Anlässe bewusst suchen, an denen wir vom Glauben her motiviert sind und sagen, aus dieser Perspektive der Ewigkeit heraus wollen wir uns als Familie oder als Freunde oder als Hauskreis über das Thema unterhalten. Ja, meine Patientenverfügung, so wie ich sie zurzeit formuliert habe. Ein Beispiel. Jeder bitte schreibe das, was ihm wichtig ist. Ich habe dokumentiert, mit meiner Familie habe ich zahlreiche Gespräche über meine Wünsche für die letzte Lebensphase geführt. Sie vertritt durch die Bevollmächtigten meinen Willen und die Interpretation dieser Patientenverfügung. Das muss man nicht schreiben, das ist eigentlich juristisch klar, wenn jemand eine Vorsorgevollmacht vorliegt. Ich habe es extra trotzdem nochmal geschrieben, auch als Rückenstärkung für die Bevollmächtigten. Ja, ihr seid wirklich bevollmächtigt, ich dokumentiere es hier nochmal und wir haben viele Das, was uns als Familie wichtig geworden ist, dass im Falle einer schweren Hirnschädigung die Begrenzung lebenserhaltender Maßnahmen auf 3 bis 6 Monate möglich ist. Wenn meine Familienangehörigen die Überzeugung gewonnen haben, dass ich selber lieber sterben als weiterleben würde. Und meine Glaubensüberzeugung habe ich mit reingeschrieben, dass ich glaube, auch nach dem Sterben als Christ bei Gott zu sein, mein Leben und Sterben in Gottes Hände liegen. Das sind ganz viele weiche Formulierungen. Aber genau darum geht es, dass meine Angehörigen oder ich im Falle, dass einer meiner Angehörigen betroffen ist, hinschaue, ob ich mich wieder oder wir uns wieder ins Leben zurückbegeben können oder ob es Abschied nehmen heißt. Und das ist wichtig. Das ist nichts, was wir innerhalb von einer halben Minute entscheiden, sondern was ein gemeinsamer Prozess ist. Manche werden sagen, ich habe keine Familienangehörigen, ich habe jetzt sehr viel von Ehepaaren geredet oder Kindern und ich glaube, dass christliche Gemeinschaften an dieser Stelle durchaus etwas ersetzen können. Manche sind in Hauskreisen lange Zeit zusammen, Vorsorgebevollmächtigung und christlicher Glaube, das passt gut zusammen und christliche Gemeinschaft. Meine Frau und ich haben zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht für Gesundheitsfragen für ein Ehepaar im Umfeld unserer Gemeinde übernommen, die selber keine Kinder haben. Wir treffen uns einmal im Jahr, gezielt zu dieser Frage, wie geht es gesundheitlich, was hat sich entwickelt bei euch an Fragen oder an Überlegungen zur Thematik. Es gibt eine christliche Patientenvorsorge von den großen Kirchen erstellt, auch gut zu lesen, kann man käuflich erwerben, übers Internet bestellen, auch mit biblischen Bezügen drin. Und es gibt die Take-Home-Message, die ich versprochen habe, jetzt nochmal zusammenfassend. Sprich mit 1 oder 2 vertrauten Menschen über deine Vorstellung zum Lebensende und das wiederholt. Und da möchte ich uns Mut machen, dass wir das einander zumuten. Es könnte auch sein, dass man sagt, ich habe da gerade an so einem, zwar etwas technisch unterbrochenem, aber sonst ganz guten digitalen Abend zum Thema teilgenommen. Da möchte ich mit euch, liebe Kinder, mal drüber reden, über das Thema. Denn sowas ergibt sich selten von alleine. Wir brauchen irgendwie Anknüpfungspunkte, ist meine Erfahrung. Sei es, weil gerade Ostern ist oder sei es, weil ich gerade einen Vortrag gehört habe. Aber machen wir es. Muten wir einander uns zu und sprechen wir mit vertrauten Menschen über das Thema. Zweitens, bevollmächtige diese Person schriftlich und sorge dafür, dass die Vorsorgevollmacht im Notfall auffindbar ist. Und da kann so ein kleines Kärtchen helfen. Ich sorge vor, zum Beispiel, was dann bei den Papieren aufbewahrt ist. Und da ist dann die Unterschrift, da ist nicht die Unterschrift, sondern da ist die Adresse der bevollmächtigten Person drin und wo das Original liegt, der Vorsorgevollmacht. Drittens, entsprechend deines Lebensalters und Gesundheitszustandes formuliere eine Patientenverfügung. Lass dies reifen. Ich habe diesen etwas ungewöhnlichen Ausdruck hier verwendet. Denn im Älterwerden merken wir, dass sich unsere Vorstellung festigen. Und das können wir dann auch besprechen mit unseren Bevollmächtigten und möglichst gelegentlich auch mit Gesundheitsfachleuten. Und dann durchaus mutig Patientenverfügung anpassen. Und viertens, lass dich von der Bibel und Vorbildern her ermutigen und wachse im Vertrauen zu Gott und Menschen, auch in Bezug auf dein Lebensende und den Übergang in die Ewigkeit bei Gott.